Pinkwashing, ganz generell Punkt-Punkt-Washing steht ja im Prinzip dafür, dass man ein grundsätzlich positives Thema aufgreift, um damit zu zeigen, dass man für etwas Positives steht, zum Beispiel Frauenförderung. Man kann ganz toll in bunte Marketingbroschüren reinschreiben, dass man für Chancengleichberechtigung steht, dass man für Vereinbarkeit steht, dass man für einen höheren Frauenanteil in der Belegschaft ganz allgemein oder in Führungsfunktionen ist. Wenn man jetzt aber dann hinter die Kulissen schaut und dann feststellt, da sitzen aber überall nur Männer, also da ist von dem, was in der Broschüre steht, nichts im echten Leben, dann sprechen wir von Pinkwashing.
Herzlich willkommen zu Let's Get Visible, der Podcast, der dich mit Mut und Inspiration auf deinem Weg in die Sichtbarkeit unterstützt. Hier sind deine beiden Gastgeberinnen, Caroline Anne Schiebel und Katharina Anna Ecker. Unser heutiger Sichtbarkeitsheld ist eine Persönlichkeit, die sich sowohl auf großen Bühnen als auch in den sozialen Medien leidenschaftlich für Diversität, Gleichstellung und eine innovative sowie inklusive Arbeitsumgebung einsetzt. Wir begrüßen aus dem Innviertel unseren ersten Mann vor dem Mikro, Vice President IT und Security der FACC AG, Alexander Hochmeier. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen.
Freut mich, danke für die Möglichkeit, dass ich bei euch sein darf. Und ja, ich bin zwar Vice President IT und Security, aber ich bin auch Women in ICT Botschafterin. Also zumindest ein bisschen Anrecht habe ich auch hier zu sein.
Naja, hast du auf jeden Fall. Also wir sind sehr froh und sind wirklich happy, dass du heute quasi den ersten Mann hier repräsentierst bei uns auf der Let's Get Visible digitalen Podcast-Bühne.
Richtig, und ich möchte nochmal die Botschafterin herausheben.
Genau.
Aber warte, Caro, ich habe nur kurz, bevor wir los starten, der Reihe nach Vice President IT und Security, würde man zuerst einmal nachfragen, was machst du eigentlich bei FACC?
Ach, wie viel Zeit haben wir? Nein, Scherz beiseite. Am Ende des Tages ist ja die FACC ein Unternehmen in der Luftfahrt. Wir kümmern uns im Prinzip darum, für Luftfahrzeuge auf allen Ebenen, also das heißt von bodennahe Urban Air Mobility über klassische zivile Flugzeuge bis rauf in den Weltraum, Leichtbaukomponenten zu entwickeln, zu produzieren und zu warten, die sich im Prinzip auf jeder Verkehrsmaschine, die man einsteigt, befinden. Und das heißt, das, was ich verantworte, ist vor allem ganz groß ein Thema. Wir entwickeln geistiges Eigentum, Intellectual Property für alle großen Hersteller in der Luftfahrtindustrie, von Airbus bis Boeing, von Triebwerksherstellern wie Rolls-Royce bis hin zu diesen Urban Air Mobility Anbietern wie zum Beispiel Archer Aviation. Und da produzieren wir wirklich geistiges Eigentum für die. Und es wäre schlecht, wenn dieses Kundeneigentum in fremde Hände gelänge. Und das, was ich unter anderem mit meinen Leuten tue, ist wirklich für around the globe zu gewährleisten, dass dieses geistige Eigentum der FACC und ihrer Kunden geschützt wird. Das ist das mit dem Unsecurity, das ist das, was am meisten Kopfweh bereitet. Und das vor dem Uns, das ist IT, ist nichts anderes, wie dass ich mit meinem Team, das sind ungefähr 65 Leute, dafür sorge, dass weltweit unser Business läuft am Ende des Tages. Die IT-Landschaft, die eben von der Konstruktion der Flugzeugteile bis zur Produktionsplanung, bis in die Finanzreihen, dass die Prozesse laufen. Ja. Das machen wir aus dem Innviertel raus. Ja.
Sehr cool. Genau. Und jetzt, Caro, glaube ich, gehen wir zur Botschafterin, zu deinen weiteren Titeln, die du gerade angeführt hast. Magst du das kurz erklären?
Also vielleicht starte ich damit. Mittlerweile ist ja das Thema Arbeitskräftemangel, nicht mehr nur Fachkräftemangel, sondern Arbeitskräftemangel in aller Munde. Jetzt bin ich aber seit ungefähr 25 Jahren schon in diesem IT-Kontext. Und wenn es was in der IT vor 25 Jahren auch schon gab, dann war es auch damals schon der Fachkräftemangel. Vielleicht nicht so ausgeprägt wie heute, aber das ist ein Thema, das mich quasi schon ewig beschäftigt. Und ich bin jetzt seit ungefähr 10 Jahren in einer Position, die es mir ermöglicht, auch Einfluss zu nehmen auf, wie machen wir eigentlich unser Personalmanagement? Wie behalten wir gute Leute bei uns? Wie finden wir neue Leute, trotz eben Fachkräfte- und Arbeitskräftemangel? Ich gehe jetzt einmal ganz bewusst auf ein Thema. Grundsätzlich geht es mir um einen Leitsatz, den wir verfolgen, ist, wir fördern Vielfalt. Vielfalt gegen die Einfalt. Und eines der Vielfaltsthemen, das wir halt adressieren, in der IT ganz bewusst, ist das Thema Frauenanteil. Wir haben in der IT durchschnittlich 18% Frauen. Wenn wir in diese Security-Ecke reingehen, dann ist es irgendwo bei 3 oder 4%. Mhm. Das übliche österreichische Vorgehen in dem Kontext ist, wir jammern über die Ungerechtigkeit der Welt, die fehlenden Fachkräfte, das wenige Agieren der Politik, die tun alle nichts dagegen. Und in der eigenen IT-Bubble jammern wir uns gegenseitig drüber an. Das ist aber halt nicht mein Weg. Wir haben begonnen, drüber nachzudenken, was können wir denn proaktiv tun, um den, ja, ist ja da der Fachkräftemangel, aber gibt es nicht trotzdem Wege aus dem ganzen Thema raus? Und ja, eines dieser Themen ist halt, wir haben definitiv Frauen unterrepräsentiert in der IT. Kann man die irgendwie vernünftig an Bord holen? Und da haben wir, da werden wir, denke ich, dann drüber sprechen, einige Ansatzpunkte, wie wir das mittlerweile auch geschafft haben. Nur eine meiner Grundüberlegungen war, wenn ich Frauen ansprechen möchte, ganz gezielt, dann muss ich auch dorthin, wo Frauen sind. Ja, und habe deshalb versucht, mir als, ich kann ja auch nichts dafür, dass ich Mann bin. Ja? Ich bin halt Mann und war, als ich versucht habe, irgendwie zu connecten zu Frauen-Communities, damit konfrontiert, dass da ganz viel Skepsis im Raum ist.
Weil was, das halt bunte Einhorn, oder?
Ja, genau, das, also mal andersrum, ja, genau. Und da sind wir dann bei dem Thema, es war jetzt, in Wahrheit ist es eh trotzdem schnell gegangen. In den letzten 1,5 bis 2 Jahren ist so viel passiert in dem Kontext. Mittlerweile konnte ich mir, glaube ich, wirklich Vertrauen erarbeiten und bin in vielen Frauen-Communities rein. Aber das ist unter anderem nicht einfach nur wegen dem, was ich jetzt als Person unmittelbar tue, sondern was ich gemerkt habe, ist, was mir irrsinnig geholfen hat, Vertrauen aufzubauen, ist sozusagen den Beleg zu erbringen, dass das, was wir tun, nicht einfach another form of Pinkwashing oder so ist, sondern dass da wirklich was dahinter ist, hinter so Stehsätzen, die man gerne in bunte Folder reinschreibt. Ich habe das Glück, mittlerweile viele tolle Frauen, die auch bereit sind, aktiv als Role Model aufzutreten, an meiner Seite habe. Und die unterstreichen quasi wirklich in persona, dass wir es ernst meinen. Und das hat ganz, ganz viele Türen geöffnet. Und das hat mich beispielsweise dahin gebracht, dass ich, das war im Oktober letzten Jahres, auch als Folge einer Veranstaltung, wo ich gemeinsam mit, lasst mich überlegen, 3 meiner Role Models war, wurde ich gefragt von der Christine Wahlmüller, die sozusagen die Chefin ist von den Women in ICT, ob ich nicht Teil der Women in ICT werden möchte als Botschafterin.
Jetzt sind wir bei der Botschafterin.
Mhm. Dort sind wirklich, sagen 110 müssten es ungefähr sein mittlerweile, tolle Frauen unterschiedlichster Positionen im IT-Kontext. Und es gibt 3 oder maximal jetzt 4 Männer aktuell, die auch eingeladen wurden, da einen aktiven Part zu spielen. Und das ist dann was, was sich dann plötzlich beginnt, wenn man das dann auch aktiv ausübt, was sich dann irgendwann selbst verstärkt. Weil das hat mich beispielsweise dahin gebracht, dass ich am HR-Summit in der Hofburg zum Thema Jobsharing mit der Sigrid Ure-Esterer von damals eben noch den Job Twins gemeinsam auf der Bühne war. Dort habe ich die Eva Selan kennengelernt, die Chefin ist von HR-Web.at, wo ich jetzt seit Jänner als Autor tätig bin, wiederum mit dem Sinn und Zweck, dort meinen Role Model Sichtbarkeit zu geben. Und über all diese Aktivitäten bin ich jetzt plötzlich in Beiräten von so Dingen wie dem HR-Summit und überall versuche ich darauf Einfluss zu nehmen, dass wir Sichtbarkeit für unsere tollen Role Models herstellen, was mir natürlich auch als Person wieder hilft, meine eigene Glaubwürdigkeit zu erhöhen. Und so kommt jetzt irgendwie ein Amtel nach dem nächsten.
Mhm, und ja. Was denn die anderen Unternehmen wahrscheinlich wirklich inspiriert, wenn du da jetzt erzählst davon, wie es bei euch läuft und dass es gut funktionieren kann.
Ja.
Und wie du gerade gesagt hast, die Glaubwürdigkeit ist eben ganz wichtig, ja. Und die bringst du sicher mit. Was für mich nochmal wichtig wäre, da rauszuheben, weil wir wollen alle mitnehmen und wir sprechen auch immer wieder, wir haben ja nicht nur Menschen, die zuhören, die in Unternehmen arbeiten, sondern auch einige Selbstständige am Start, dass wir die nicht übergehen. Erklärst du uns mal, was man unter Pinkwashing versteht? Du hast den Begriff so flott verwendet, aber vielleicht sollte man darüber mal reden.
Genau, also Pinkwashing, ganz generell Punkt-Punkt-Washing steht ja im Prinzip dafür, dass man ein grundsätzlich positives Thema aufgreift, um damit zu zeigen, dass man für etwas Positives steht, zum Beispiel Frauenförderung. Man kann ganz toll in bunte Marketingbroschüren reinschreiben, dass man für Chancengleichberechtigung steht, dass man für Vereinbarkeit steht, dass man für einen höheren Frauenanteil in der Belegschaft ganz allgemein oder in Führungsfunktionen ist. Wenn man jetzt aber dann hinter die Kulissen schaut und dann feststellt, da sitzen aber überall nur Männer, also da ist von dem, was in der Broschüre steht, nichts im echten Leben, dann sprechen wir vom Pinkwashing.
Das heißt, es wird eigentlich nur als PR genutzt,
PR.
Mal schön vorne auf die Packung draufschreiben und drinnen ist dann die Mogelpackung sozusagen.
Ja, genau.
Und der Alex und ich haben uns vorher kurz unterhalten, es gibt ja eben Greenwashing, Pinkwashing, es gibt auch Rainbowwashing. Mhm. Haben wir eben auch gesagt, wenn sich diverse Unternehmen mit Diversitätsmaßnahmen schmücken, aber innen schaut es dann eigentlich noch ganz anders aus. Also dieser Begriff, ja, den gibt es und der ist leider auch, ja, wie gesagt, berechtigt. Ja, Alex, was hast uns du für ein Symbol heute mitgenommen? Welches Sichtbarkeitssymbol?
Zwei. Eines aus der Vergangenheit und eines aktuelles. Ich habe tatsächlich lang drüber nachdenken müssen, was macht denn Sinn? Und ich habe mir gedacht, okay, ihr steht da ganz stark eben für das Thema Sichtbarmachen von Frauen mit ihren Erfolgsstories. Und ich habe mir dann gedacht, okay, jetzt bin ich von mir aus erfolgreich, gehe ich mit, habe einige Dinge vorzuweisen, aber das mit der Frau geht sich nicht aus. Finde ich trotzdem irgendwie was, das eine Parallele ist vielleicht zu manchen Stories, die mir meine eigenen Role Models beispielsweise erzählen. Und da fange ich vielleicht mit so einer Story auch kurz an, um dann die Brücke zu schlagen, was ich damit habe und warum. Also was ich immer wieder höre, ein weiterer Leitsatz, für den wir stehen, ist, wir stellen das Wollen vor das Können. Warum machen wir das? Weil ich sage, wenn ich IT-Expertinnen suche, und jetzt gibt es aber ganz, ganz wenige Frauen, die diese Ausbildung haben, dann muss ich zwangsläufig mich damit beschäftigen, dass Frauen im Speziellen, die eben noch nicht die notwendigen Kenntnisse mit haben, ich irgendwie für die IT begeistere und sie quasi zu einem Quereinstieg, zu einem Umstieg verleite. Hoffentlich vertrauenserweckend, dass sie es dann auch wirklich tun und hoffentlich erfolgreich. Und immer wieder höre ich von diesen Role Models, die diesen Quereinstieg in die IT oder den Umstieg in die IT gewagt haben, dass sie mit ganz, ganz vielen Vorurteilen, gerade aus dem engsten Kreis auch konfrontiert sind. Viele dieser Quereinsteigerinnen und Umsteigerinnen haben ja im Prinzip genau den Hintergrund. Sie haben einen ganz tollen Job gemacht in einer tollen Unternehmung, wurden wertgeschätzt, haben viel Verantwortung gehabt und dann machen sie irgendwann, Sarkasmus, einen Fehler. Sie kriegen ein Kind, kommen dann irgendwann nach der Karenz zurück und sind eh schon Rabenmütter, weil sie wieder arbeiten gehen und sind dann in Teilzeit zurück und landen auf einem Abstellgleis beruflicher Natur. Die ganze Verantwortung ist weg, weil sie sind ja jetzt in Teilzeit und es ist ja alles so schlecht planbar und so weiter. Und das führt zu einer Unzufriedenheit. Genau diese Zielgruppe ist eine, die ich versuche auch anzusprechen und dazu zu ermutigen, zu sagen, hey, ich habe eine Perspektive für euch. Wenn ihr wirklich wollt, glaubhaft mit mir gemeinsam eine Reise machen zu wollen, dann kriegt ihr eine Chance. Und da sind dann eben immer wieder Frauen dabei, Gott sei Dank, die das aufgreifen, die sagen, hey, das ist eine coole Sache, das dauert meistens sehr lang, bis wir an dem Punkt sind, aber irgendwann sind wir dort. Und dann geht's aber los mit dem, das kann der Ehepartner sein, das können die Eltern sein, die besten Freundinnen und Freunde. Ja, aber du als Mutter, du bist nicht IT, willst du wirklich deine Sicherheit aufgeben? Warum willst du das? Also 100.000 Vorbehalte, die gegen die Veränderungen, das ist doch eh nicht so schlimm, jetzt wird ja eh, die Kinder werden älter und irgendwann wird das auch wieder mit mehr Arbeitszeit und mehr Verantwortung. Jetzt sei halt geduldig, find dich mit dem ab, was du hast und sei zufrieden, ja, mit der Unzufriedenheit. Und das ist jetzt der Anknüpfungspunkt, ist so. Und ich war, nein, ich bin nicht Frau und ich habe deshalb auch nie ein Kind gekriegt, ja, aber ich war auch unzufrieden mit dem, ich bin unmittelbar, ich habe HTL gemacht, habe dort die Matura gemacht und das war 97 und bin damals direkt in die IT eingestiegen, ohne Studium etc. Waren so irgendwie goldene Zeiten der IT durchaus, dass das junge Bursch wirklich viel Geld und so verdienen können und das habe ich auch versucht zu tun. Und irgendwann bin ich aber für mich draufgekommen, mir ist das zu wenig. Ich will nicht einfach die IT-Experte da sein, ich hatte immer irgendwie den Antrieb, auch Führungskraft zu werden. Das ist mir ganz schnell klar geworden, dass ich will möglichst weit weg von dem Kastel und hin zu den Menschen und mit Menschen arbeiten. Und habe immer wieder erlebt, dass mein fehlendes Studium dafür ein Problem darstellt. Und irgendwann hatte ich dann aus Sicht meines privaten Umfelds, nicht jeden, Gott sei Dank, die Schnapsidee, berufsbegleitend zu studieren. Das auch 5 Jahre gemacht an der FH in Steyr, habe ich zuerst Marketing, Elektronik, Business studiert, den Bachelor und dann noch den Master in Supply Chain Management mit Vertiefung in E-Commerce. womit ich konfrontiert war, waren ähnliche Geschichten, die ich jetzt von meinen Quereinsteigerinnen und Umsteigerinnen höre. Ich habe ja gut verdient, jetzt sei einmal zufrieden mit dem, was du hast. Willst du jetzt wirklich, also wie stellst du dir das vor, 5 Jahre berufsbegleitend, jetzt sei zufrieden mit deinem Job, mit deinem Privatleben, willst du das alles riskieren? Ganz, ganz viele dieser Stories. Und ich habe mich dann so, wie Gott sei Dank, viele meiner Quereinsteigerinnen und Umsteigerinnen dafür entschieden, es trotzdem zu tun, mich nicht meiner Unzufriedenheit zu ergeben. Und wenn ich dann was tue, und das ist, glaube ich, auch was, das soll das unterstreichen, wollen vor können, dieser Leitsatz, das wird gern verwechselt mit Sozialromantik. Nein, das Wollen, das muss ernst sein. Und was ich von anderen verlange, verlange ich von mir auch. Ich habe dann gesagt, ich mache das jetzt. Und wenn, dann gescheit. Und am Ende dieser 5 Jahre bin ich dann da gestanden und habe den bunten Pokal da gekriegt, den sogenannten Chimney Award, als bester Masterabsolvent der FH Oberösterreich. Also cool. Ja, okay. Wir, obwohl berufsbegleitend, nebenbei, und ich habe nebenbei Vollzeit gearbeitet, also nicht stundenreduziert, ich habe das Vollzeit gemacht, habe trotzdem, weder die Beziehung ist in die Brüche gegangen, noch sonst irgendwas. Wir haben das geschafft, als Paar, das durchzuziehen. Und ja, und das hat einen irrsinnigen Wert, dass ich das gemacht habe. Hätte ich diesen Weg, also niemand weiß, was dann passiert wäre. Fakt ist aber, dass ich diesen Studienabschluss dann gehabt habe, hat mir geholfen, den Job zu kriegen, wo ich dann erstmals in richtige Führungsrolle gekommen bin, wo ich dann am Ende so ungefähr 75 Mitarbeiterinnen in der Linie hatte, eine Projektorganisation mit ungefähr 150 Menschen, also wirklich viele Leute, mit denen ich unmittelbar arbeiten konnte. Und dort ist es auch wirklich so richtig losgegangen mit dem, was ich ja immer wollte, mit dieser Menschenarbeit. Und auch damals war es im IT-Kontext, auch damals war dieser Fachkräftemangel und damals war so diese erste Möglichkeit, wo ich zum Beispiel beginnen konnte, so seltsame Dinge zu tun, wie Frauen in Teilzeit zu Führungskräften zu machen und so. Mhm, ja?
Da ist jetzt noch eine Frage. Du hast gesagt, die Quereinsteigerinnen, hast gleichzeitig von deinem Studium erzählt, das du nachgeholt hast. Heißt es aber, die Quereinsteigerinnen müssen alle nochmal irgendeinen Studiengang absolvieren oder wie kannst du es möglich machen tatsächlich, weil wenn ich dann mal Mama bin und bin schon eingedeckt und habe vielleicht nur Teilzeit Zeit zu arbeiten, dass ich dann noch eine Weiterbildung mache, ist ein bisschen utopisch, oder?
Ja, genau. Also da kommt, ich habe gesagt, Nummer 1, Vielfalt vor Einfalt oder gegen die Einfalt. Nummer 2, wollen vor können. Nummer 3, ja, wir sind, das noch dazu gesagt, ja, am Ende des Tages, es geht nicht um Sozialromantik, es geht um Leistung und Erfolg. Erfolg ist für Unternehmen wichtig, aber ich bin auch davon überzeugt, wir laufen alle, egal ob es 20 Stunden die Woche sind oder 40 oder mehr oder weniger, viel Zeit in die Arbeit. Es ist wichtig, Erfolge zu feiern, eine Bestätigung zu erfahren. Deshalb ist auch dieses Wollen vor Können wirklich, das ist was Erfolgsorientiertes, nicht Sozialromantik. Aber im Gegensatz zu vielen…
Das heißt, es gibt ein Training on the Job dann?
Ja, das ist sehr individuell. Was mir wichtig ist, ist das Dritte. Es geht darum, dass wir versuchen, dir genauso wie mir, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ein wirklich lebensphasenorientiertes Arbeitszeitmodell oder Arbeitsmodell zu bieten, das wirklich darauf Rücksicht nimmt, egal, du hast Care-Arbeit zu leisten, in welchem Ausmaß auch immer, das ist vielleicht heute anders wie in einem Jahr, dann lass uns gemeinsam darauf reagieren, lass uns hier flexibel als Organisation auf deine Lebensumstände eingehen. Und das bedeutet auch, wenn ich dich jetzt als Quereinsteigerin dazu hole, dann kommt es, es gibt kein Kochrezept. Am Ende des Tages geht es darum, zu verstehen, wer bist du heute? Einerseits fachlich, aber auch von deinen persönlichen Umständen. Was ist unser gemeinsames Ziel, wo wir hinwollen? Und damit das aber auch im Sinne der Vereinbarkeit möglich ist, müssen wir uns ganz individuell anschauen, wir zwei gemeinsam, wenn es um uns geht, wie können wir den Weg dahin gestalten? Und das ist kein Thema, das irgendwie dann vom Himmel fällt und irgendwie schnell passiert. Wir haben mittlerweile so die Erfahrung gemacht, dieser Quereinstieg, damit man dann sagen, jetzt sind wir halbwegs am Ziel angelangt, das dauert schon 2 Jahre bis 3. Ja? Aber die Alternative ist, 2 oder 3 Jahre jemanden zu suchen, den man eh nicht findet. Und genau, und das tun wir halt. Und das ist wirklich.
Das tut sie an, wenn ich da einhaken darf, Alex. Ja. Das ist wirklich gelebtes Diversity Management, also wirklich gutes Diversity Management. Es geht um Individualität, ihr schaut auf die Hintergründe, schaut auf die Umstände. Ist es jetzt nur in deiner Abteilung so oder kannst du sagen, macht sie das jetzt dem ganzen Unternehmen breit? Oder ist das was, was du wirklich verstärkt forcierst?
Also ich forciere es definitiv verstärkt, habe aber das Glück, und das ist mir auch bewusst, wenn du so Dinge machen musst, musst du auch im richtigen Unternehmen sein. Mhm. Und FACC ist definitiv ein Unternehmen, das ganz generell Vielfalt lebt, um da einfach ein paar Dinge in den Raum zu stellen. Also wir haben aktuell 3.500 MitarbeiterInnen, die sind aus plus minus 45 Nationen. Also ich glaube, die Herkunftsdimension ist damit bedient, mehr wie. Mhm. Lebensphasenorientiertes Arbeiten, noch einmal 3.500 MitarbeiterInnen. Wir bieten in etwa 300 unterschiedliche Arbeitszeitmodelle.
Das ist unglaublich.
Also für jede individuell oder für jeden
individuell.
Ja, aber kannst du da ein paar Beispiele draußen nennen? 300, also das ist, die Zahl ist sehr abstrakt, die kann jetzt sehr, aber was gibt es da zum Beispiel? Was bietet sie an?
Es ist bei uns im Prinzip wirklich die gesamte Palette von der klassischen Vollzeitarbeit bis hin zu jeglichen Formen von Teilzeitarbeit bis rein ins Jobsharing. Also das heißt, wir machen Expertinnen-Twinning, wo wir zwei Teilzeitkräfte zu einer Expertenstelle vereinen. Es gibt Shared Leadership, es gibt Nachfolge-Twinning. Und diese Dinge sind halt immer, wenn man jetzt bei diesem Jobsharing bleibt, dann auf diese zwei Personen, die als Paar sozusagen tätig sind, abgestimmt. Ja, und das ist deine Lebensphase, keine Ahnung, du hast ein Kind, das ist 12, ich habe ein Kind, das ist 4. Das hat andere Anforderungen oder vielleicht gibt es elterliche Care-Arbeit zu leisten, also zu den eigenen Eltern hin. Und daraus ergeben sich diese vielen Modelle, weil eben wir zwei andere Rahmenbedingungen haben wie ihr zwei. Mhm. Ja?
Aber das klingt jetzt alles so leicht. Es wird ja trotzdem eine Riesenorganisation sein. Und ich stelle mir jetzt nur vor, wenn ich jetzt mit jemandem twinne, müsste ich ja mit der Person auch persönlich gut auskommen, damit der Austausch gut flutscht, oder?
Ja, richtig. Also das, ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich finde, Jobsharing ist eine ganz coole und wertvolle Geschichte. Aber das ist so…
Die Persönlichkeiten müssen zusammenpassen, oder?
Das ist was… Das ist wirklich so der Shampoos, ja. Das ist was ganz, oder der Kaviar, oder, also was Rares, was Seltenes, aber was ganz Wertvolles. Nur, es ist im Prinzip nichts anderes wie eine Beziehung im Job. Also, wenn wir beide uns nicht wirklich sehr, sehr gut verstehen, dann wird es ständig krachen und ständig Reibung geben und dann passiert dasselbe wie in einer Beziehung, ja. Und deshalb, für Leute, wo es wirklich passt, ist das ein unglaublich tolles Arbeitsmodell. Aber das ist so ein Beispiel auch, da sind wir wieder dabei. Beispielsweise, wenn es jetzt so wäre, wir beide würden uns darauf einlassen und sagen, ach, machen wir doch einen Job gemeinsam. Mhm. Ich tituliere das ganz bewusst als Experiment, weil wir wissen ja trotzdem nicht, solange wir nicht zusammenarbeiten, ob es denn wirklich klappt zwischen uns. Und das Schöne an es als Experiment zu titulieren ist, Experiment kann gut gehen oder auch nicht. Und das Schöne ist aber in dem Fall, stell dir vor, wir finden raus, dass wir als Jobbärchen nicht funktionieren, aber unser Vorgesetzter stellt fest, aber du bist eine coole Mitarbeiterin und ich auch, wir passen ja trotzdem gut zusammen, dann haben wir trotzdem zum Beispiel zwei wertvolle Teilzeitkräfte gefunden. Und das braucht es halt auch als Flexibilität. Mhm. Ja. Deswegen, also ganz grundsätzlich, das steht hinter ganz, ganz vielen Dingen. Leistung ist uns wichtig, wichtiger als irgendeine Arbeitszeit oder so. Ja? Also wirklich diese Aufwertung auch von Teilzeitarbeit. Ja? Am Ende des Tages geht es darum, get the things done. Ja?
Und sind die Menschen dann auch skeptisch, wenn du das anbietest? Weil man kennt es ja jetzt noch nicht so im großen Stil.
Ja, ganz generell. Also da brauche ich gar nicht so Science-Fiction-Themen wie Jobsharing gehen. Es reicht schon, wenn man sagt, also bei mir gibt es keinen einzigen Job, den ich nicht in Vollzeit, Teilzeit und Jobsharing ausschreibe. Aber es glaubt dir ja schon niemand, dass du als Frau in Teilzeit eine Chance kriegst. Da bin ich dann, also niemand, das stimmt nicht, aber da sind wir, ich bin ganz bewusst weggegangen von groß international rekrutieren als Antwort gegen den Fachkräftemangel. Deshalb bin ich zum Beispiel in diversen Frauen-Communities, auf Kongressen, auf Veranstaltungen, weil mich dann vielleicht die Caro anspricht und sagt, hey, jetzt lass uns da mal drüber reden. Und dann passiert hoffentlich irgendwann Vertrauensaufbau, gegenseitiges Verständnis und irgendwann glaubst du mir meine Story. Und da bin ich dann auch wieder ganz stark bei den Role Models, wenn es dir nicht nur ich erzähle, sondern dann kommt die Katharina um die Ecke, die genau das lebt, wovon ich dir erzähle und dann connectet ihr euch. Dann glaubst du irgendwann die Story und kommst hoffentlich zu uns.
Und deswegen ist es so wichtig, dass du in den Netzwerken drinnen bist und dass das nicht nur ein einmal sehen und erzählen ist, sondern dass du das lebst und immer wieder zeigst, oder?
Mhm. Du hast es eh schon mehrmals erwähnt, Arbeitskräftemangel, Fachkräftemangel. Wie schaut es jetzt aus bei FACC? Ihr macht ja wirklich einiges dagegen, seid sehr innovativ unterwegs. Spürt ihr das schon in puncto Mitarbeiterbindung auch? Also, dass die Leute wirklich gerne bei euch arbeiten, gerne bei euch bleiben? Mhm. Und auch recruitingmäßig tut sich da jetzt schon einiges auf? Und
ja, also die Frage, wenn man ganz ehrlich ist, ist ganz schwer zu beantworten. Warum? Weil wir ja trotzdem, es ist noch nicht lange aus, da ist was passiert, 2020, Corona und so. Und wir die ganze Branche und damit auch das Unternehmen war wirklich sehr stark davon betroffen. Und wir mussten dort viel Personal freisetzen, uns von vielen tollen Menschen trennen. Und das hat natürlich ganz, ganz viele negative Emotionen ausgelöst. Mhm. Das ist ja ganz normal. Und das spürt man. Und das bringst du auch nicht von heute auf morgen wieder weg. Aber trotzdem, ich gehe jetzt ganz bewusst einmal zum eigenen Beispiel. Also, wie gesagt, IT, immer schon ein Thema mit Fachkräftemangel. Dann sind wir zusätzlich quasi am Boden gelegen, um bildlich zu sprechen. Und trotzdem wusste ich aber, ich brauche für diverse große Themen. Wir wollten nach Kroatien expandieren beispielsweise, unseren Footprint in Nordamerika erweitern, alle möglichen strategischen Projekte. Ich brauchte zusätzliches Personal. Welche Expertin ist so blöd, freiwillig in eine Branche zu gehen, in ein Unternehmen zu gehen, wo es gerade nicht so toll läuft? Die sind vorher schon nicht gekommen, erst recht nicht jetzt bei der Krise. Und dieses Bündeln an Maßnahmen von Quereinsteigertum bis Schlag mich tot, ja, hat dazu geführt, dass wir trotz Krise um 25% gewachsen sind. Die durchschnittliche Verweildauer bei mir in der IT und Security trotz dieses Wachstums, also da sind viele neue Menschen an Bord, sowohl Mittelwert als Median liegen aktuell bei 10 Jahren. Also ja, ich denke, ja, das zahlt sich aus, weil das ist ein absolut überdurchschnittlicher Wert.
Sehr cool.
Und was schön ist, das kann man jetzt fürs gesamte Unternehmen sagen, wir haben es auch als ganzes Unternehmen geschafft letztes Jahr. Ich habe jetzt nicht die ganz genaue Zahl im Kopf, aber ich glaube, es waren 574 Leute, die mal wieder gewachsen sind letztes Jahr.
Wahnsinn.
Und die Fluktuation geht deutlich runter. Ja, es gibt noch immer Themen, ja, die aber nicht unbedingt unternehmensbedingt sind, sondern branchenbedingt. Ja, weil wir haben globale Lieferketten, wenn dann wieder mal was nicht kommt, du bist Arbeiterin bei uns, kannst deinen Job nicht machen, weil irgendwelche Dinge nicht gekommen sind, die du bräuchtest, um es zu tun. Deshalb sagt den Chef, sorry, heute nicht, dafür am Wochenende. So Dinge passieren. Nicht, weil wir böse sind, sondern weil noch immer die Situation hin und wieder sehr schwierig ist. Und also das sind noch immer Post-Corona und Energiekrise und generell Geopolitik, die uns hier und da in die Suppe spucken. Aber wie gesagt, ich glaube, die 574 plus minus sprechen für sich und auch andere Dinge. Also nochmal auch zu diesem Vielfaltsthema, wie es und im Speziellen jetzt nochmal auch zum Frauenthema für die gesamte FACC gesprochen. Wir sind Industrie im Innviertel. Wahrscheinlich nicht die typische Frauenbranche, um es mal vorsichtig zu formulieren. Wir sind trotzdem bei einem Drittel Frauen.
Mhm. Wie sieht es bei dir in der Abteilung aus?
IT? Bei mir in der Abteilung, da habe ich noch vieles zu tun. Ich bin 2020, also von Ende 2019 hatte ich einen Frauenanteil von 15%, 15,1%. Ganz genau. Und mittlerweile bin ich bei 24 irgendwas.
Ja,
also da
was ist
da
der Branchenschnitt, weißt du das?
Wie gesagt, in der IT ist der Schnitt bei 18. Also wir waren unterdurchschnittlich, mittlerweile sind wir überdurchschnittlich. Und im Security-Bereich ist der Schnitt bei 3-4% und da bin ich bei fast 50% mittlerweile.
Cool.
Also
toll.
Da tut sich was.
Super.
Und das gilt aber für das gesamte Unternehmen. Wir unten beginnend, also das heißt, wir legen ganz viel Wert darauf, dass wir wirklich darauf achten, dass wir auch bei Lehrlingsausbildungen, ganz wichtig, wir bilden fast nur technische Lehrberufe aus. Ja, von der Kunststoffverfahrenstechnikerin bis zur Prozesstechnikerin bis zur IT-lerin. Und wir versuchen es ernsthaft, dass wir 50% Männer, 50% Frauen haben. Das klappt nicht immer ganz genau, aber wir sind plus minus dort. Wir vergeben Stipendien, wo Frauen ganz bewusst bevorzugt werden. Also bevor wir mehr Männern ein Stipendium geben, geben wir keines her. Wir machen halt wirklich so Dinge, wir wollen Frauen glaubhaft adressieren und das machen wir auf ganz, ganz vielen Ebenen und das führt dann auch zu dem industrieuntypisch hohen Frauenanteil beispielsweise.
Mhm. Ja. Was mich auch noch interessiert, was ich glaube oder vermute mit der Fluktuation, mit der kleinen Fluktuation, die ihr habt, kann das sein, dass das außerhalb von dem, was ihr alles Tolles bietet, auch ein Stadt-Land-Gefälle ist, dass am Land doch die Menschen noch mehr ihrem Unternehmen treu sind?
Es mag sein, dass deine Hypothese richtig ist. Ich würde es aber, glaube ich, für die Region hier nicht unterstreichen, weil ja, wir sind jetzt nicht in der großen Metropole Wien, aber
oder Linz. Wenn ich,
oder Linz, ja, auch gerne, kein Thema, ja, stimmt. Aber es ist halt schon so, dass wir jetzt zumindest auch im Industriekontext ein ziemliches Who is Who hier auch sogar im Innviertel eben vereinigt haben. Du bist, ja, natürlich bist du als FACC vom Brand her ein Top-Arbeitgeber in der Region, aber das ist ein KTM genauso, das ist ein Team 7 genauso, das ist ein Wintersteiger. Also da ist ganz, ganz viel, oder Fischer Industrie, Löffler, you name it. Ja. Und deshalb, also du bist als Arbeitnehmerin auch hier am Lande, im Innviertel, nicht davon abhängig, ob du jetzt, also dass du bei deinem Arbeitgeber bleibst. Es gibt viele tolle Brands hier.
Okay, super.
Ja, ich glaube, jetzt ist Zeit für unseren Sichtbarkeits-Quickie. Weißt du, was die erwartet jetzt?
So in etwa, ja, okay, doch.
Also wir müssen irgendwie den Namen überdenken, weil Sichtbarkeits-Quickie ist schon lange keiner
Quickie
mehr.
Schaffen wir von Anfang an.
Aber gut. Ja, Alex, dein größter Sichtbarkeitsmoment, hast du den schon erwähnt? War das die Preisverleihung oder gibt es da einen anderen?
Ich finde mittlerweile, eines meiner großen Ziele, ich habe es schon einmal erwähnt heute. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt im Interview war oder im Vorgespräch. Eines meiner Ziele ist immer, wenn man irgendwelche Probleme oder Herausforderungen bekämpfen will, dann glaube ich, schafft man das ganz, ganz schwer alleine. Da geht es um, ich nenne es immer ganz gern, Community- oder Bubble-übergreifendes Zusammenarbeiten. Deshalb war es mir zum Beispiel wichtig, wenn ich das Thema Menschenarbeit adressieren möchte, dann will ich in eine HR-Community reinkommen. Ja? Und das erste Mal so richtig cool geklappt hat, das war im März letzten Jahres, als ich bei der Art of Recruiting im großen Europasaal von 400 Menschen oder so eine Keynote zum Thema im Prinzip Halten von Mitarbeitern ist das neue Recruiting halten durfte und dann auch noch auf einem Panel gesessen bin. Also ganz, ganz viel Sichtbarkeit für einen ITler in einem Metier, wo er ja laut Visitenkarte gar nichts damit zu tun hat. Das war so das erste, der richtig große Auftritt in einer eigentlich fremden Bubble und das hat ganz, ganz viel ausgelöst. Und solche Stories kann ich Gott sei Dank mittlerweile mehrere erzählen, weil es ist genauso cool, wenn du eben zurück zum Frauenthema, da fällt mir jetzt ein, das war für mich auch wirklich ein großer Meilenstein am 6.3. dieses Jahres bei den Business Professional Women, bei den Salzburger Nachrichten gab es dort ein Event zum Thema Gender Pay Gap und ja, ich glaube, der Fotograf war auch noch ein Mann, und ich durfte dort in einer wirklich tollen Panelrunde eben so ein Thema mitdiskutieren und hat mir auch gezeigt, dass ich werde jetzt offensichtlich wirklich ernst genommen, sowohl in einer HR-Community als auch in starken Frauen-Communities.
Bravo. Ja. Mhm. Und da brennt mir jetzt schon, ich glaube, seit Beginn die Frage auf der Zunge, jetzt passt sie wieder. Du hast vorhin erzählt, du bist viel unterwegs auch in Frauennetzwerken, um auch deine Mission und Vision bekannt zu machen. Und es hören jetzt auch viele Leute zu, die sich inspirieren wollen und die fragen jetzt, wie hat er das geschafft? Weil wir sagen immer so einfach, das haben wir gemacht und das haben wir erreicht und da sind wir hin. Aber spannend wäre es, wie hast du es geschafft, besonders als Mann, in diese Frauennetzwerke hineinzukommen? Was für Netzwerke sind das? Warst du da offline dabei? Warst du online dabei? Wie haben die Bemühungen gestartet? Weil irgendwie braucht man ja mal, wenn es läuft, läuft es ja. Aber so den ersten Schritt, der ist ja nicht immer so einfach. Wie hat das funktioniert?
Nein, deshalb, es ist jetzt eine blöde Aussage, aber deshalb verstehe ich auch alle Pinkwasher, weil der Weg da rein in die Frauen-Community ist. Es ist ein steiniger Weg, ja.
So, welche Stolpersteine, das bringen wir dann nachher nur da begegnet sind.
Genau. Nein, aber im Prinzip, wenn ich so Revue passieren lasse, der Einstieg ist indirekt erfolgt. Eigentlich war mein Einstieg auch in dieses Thema Frauenförderung ganz stark eigentlich das Thema New Work oder Future of Work. Eben dieses Thema, ich bin in einem Unternehmen, dem geht es gerade nicht so gut, wie schaffe ich es trotzdem, neue Menschen zu finden und bestehende zu halten. Und da sind ja eben hinter diesem Modell sozusagen, oder der Ansatz war eben dieses Wollen vor Können, lebensphasenorientiertes Arbeiten. Dieses lebensphasenorientierte Arbeiten hat mich eben dann ganz schnell in die Richtung New Work, Vereinbarkeit und Co. gebracht. Und das Schöne ist halt, dass diese Stoßrichtungen sehr stark Frauen adressiert haben.
Aber wo bist du sichtbar geworden? Wie hast du es gemacht, dass du da irgendwie reinkommen bist? Weil die Themen zu haben, ist ja noch nicht irgendwo angekommen zu
sein. Stimmt. Also mein wirklicher Einstieg war, diese Themen, die ich da adressieren wollte, auf Social Media und dort aber ganz bewusst auf LinkedIn. Ich kann mich nicht zerteilen. Ich kann nicht auf Facebook, Insta und überall sein. Ich sage, okay, Full Power Richtung LinkedIn. Es ist trotzdem das berufliche Hauptnetzwerk aus meiner Sicht, das auch für meine Branche Relevanz hat etc. Und dort bin ich in die Vollen gegangen und habe halt wirklich davon erzählt, was wir da so tun. Und dort bin ich dann beispielsweise irgendwann auch drüber gestolpert über die Job Twins aus Wien mit dem Thema Jobsharing. Dann war ich einer der ersten, also Partner der ersten Stunde von denen, von den zwei Entrepreneurinnen, der Kathi Miller und der Sigrid Ura Esterer, war der erste Industriepartner auch für die und noch dazu außerhalb von Wien. Wir haben uns dann gegenseitig Sichtbarkeit gegeben. Über dieses Thema hat sich dann ergeben, dass die Sonja Stromer vom Work Smart Circle auf uns aufmerksam ist, ja bewusst auf uns, weil dann bin ich gemeinsam mit den Job Twins in den Work Smart Circle, habe von unseren Erfahrungen im Aufbau von Jobsharing berichtet.
Okay, das heißt, ihr habt euch immer wieder gegenseitig die Räuberleiter gegeben, habt in den anderen Communities der anderen Person Sichtbarkeit erreicht und so habt ihr euch hochgehandelt.
Genau.
Das heißt, es war Arbeit, das war nicht ganz easy.
Ja. Absolut, ja.
Sehr gut. Kathi, magst du das nächste Sichtbarkeits-Quickie präsentieren?
Ja, sehr gerne. In welchem Moment, das ist immer die spannende Frage, in welchem Moment wärst du lieber unsichtbar gewesen oder Momenten? Hat es da vielleicht sogar in Bezug auf Frauennetzwerktreffen oder auf der Bühne oder was auch immer Momente gegeben, wo du dort gedacht hast, wow, irgendwie fühle ich mich da jetzt nicht ganz wohl?
Darf natürlich auch was Privates sein, wenn da nichts Berufliches einfällt, nehmen wir mal an.
Also wirklich unsichtbar nicht, aber das ist gerade umso fremder dir jetzt eine Community ist, umso unsicherer bist du trotzdem. Mhm. Und das war gerade dann so wirklich das erste Mal auf so einer großen HR-Bühne. Das war schon ein spezieller Moment. Ich war dann zwar ganz schnell im Flow und es hat eh alles passt, aber der Schritt darauf war großer und dasselbe gilt für Frauen-Communities. Aber ich sage, die wirklich Unsichtbarkeitsmomente, die gibt's auch, aber selber bin ich mir eh für nichts zu blöd. Insofern habe ich das. Am ehesten unsichtbar möchte ich mich eigentlich dann fühlen, wenn ich in einem Panel sitze, wo ich mir denke, was sagt der jetzt für einen Blödsinn?
Fremdschämen.
Ja, also wirklich Fremdschämen ist mein Hauptthema, wo ich gern unsichtbar. Also außer ich habe die Möglichkeit.
Du hast jetzt der gesagt, also, das betrifft es nur Männer, oder wie?
Nein.
Ich habe das verraten.
Ja, es gibt in diesem Thema, es ist egal, ob es um Vereinbarkeit oder Frauenförderung im Allgemeinen geht, wobei am meisten ist es eigentlich du hast es vorher mit die Regenbogenthemen genannt.
Rainbowwashing.
Umso bunter es wird, umso mehr bist du halt mit unglaublichen Klischees konfrontiert. Ja. Und umso mehr kriegen aber die Leute auch Verständnis. Wenn du jetzt auf einem Diversity-Panel in einer sehr diversen Umgebung bist, wirst du so eine Erfahrung nicht machen. Mhm. Wenn du jetzt aber in einem eher traditionellen Kontext sprichst und ein Panel hast und dort jemand kritische Aussagen, sagen wir es einmal politisch korrekt, zu gewissen Themen äußert, dann bist du ganz schnell im Verständnis und das sind für mich trotzdem diese Fremdschämen-Momente, weil man denkt, hey, was spielt es verdammt nochmal für Rolle, was für Lebensmodelle jemand anderer hat, etc. Und ja.
Glaubst du, das ist noch ein Generationenthema?
Oder politisches Thema.
Oder also, politisches Thema.
Verschiedene Ansätze, glaube ich.
Ich könnte jetzt sagen, ich glaube weder traditionelle Rollenbilder in Bezug auf Frau zu Hause und so, noch ein Thema sexuelle Orientierung bis hin zu Fremdenfeindlichkeit hat recht viel mit Alter und Bildungshintergrund zu tun. Da hast du eigentlich an allen Ecken und Enden leider seltsame Einstellungen. Traditionelle Rollenbilder sind wahrscheinlich stärker verankert bei der älteren Generation. Ja.
Also ich denke das doch auch stark, wenn ich jetzt sehe, meine Großeltern sind nicht mehr da, aber die Denkweise, ja, und nicht, weil sie es böse meinen, sondern sie kennen es nicht und es ist für sie oftmals auch fremd. Und also ich glaube schon, dass wir da ein bisschen Verständnis aufbringen müssen, dass die einfach ganz anders sozialisiert sind als wir.
Beziehungsweise man muss auch im Wording aufpassen, weil was ich immer so spannend finde, Diversity wird mit ganz vielen Personengruppen assoziiert. aber wir sind eine diverse Gesellschaft. Diversity sind wir alle. Wir haben alle einen unterschiedlichen Background. Mhm. Und ich glaube, das muss ein bisschen klarer hinaus. Und dann kommt das Verständnis automatischer, weil wir leben in einer globalisierten Welt. Wir haben alle andere, wir sind alle anders aufgewachsen. Mhm. Und ich glaube, das muss ein bisschen mehr raus, dass Diversity uns alle betrifft.
Und ich glaube, jetzt ist aber auch die Zeit, wo das groß wird, wo wir viel hören. Wir hören jetzt ganz viel Female Empowerment. Und ich finde es so wichtig, dass es jetzt, spätestens jetzt, in die Köpfe geht.
Ja, aber da sind wir bei dieser Fragestellung nach den Fettnäpfchen oder Unsichtbarkeitsmomenten ist auch was dabei gestanden. Ich habe es im Vorfeld nämlich wirklich gelesen. Herausforderungen und so. Mhm. Und da würde ich gerne einhaken, weil das ist schon ein Thema, da muss ich mich selber immer wieder sozusagen auch beim Krawadeln nehmen. Man darf vor lauter, egal welche Vielfaltsdimension, ob es jetzt die Frauenförderung ist oder ob es ein Inklusionsthema ist, das man adressiert oder ein Steckenpferd von mir ist auch das Thema Förderung von Menschen über 50. Ja, aber vergiss bitte nicht auf die ganzen anderen. Mhm. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel von Quereinsteigerinnen in der IT spreche, ja, warum funktioniert denn das ganze Konstrukt? Weil ich ganz, ganz viele starke Expertinnen und Experten habe, die dieses System stützen, die als Mentorinnen, Trainerinnen, Sparringpartner für diese Quereinsteigerinnen und Umsteigerinnen da sind. Und eben auch, wenn du vor lauter Frauenförderung auf die Männer vergisst, ist es auch die zweitbeste Idee.
Aber das wollte ich damit
zusammen, bitte. Mhm. Und
es geht um das Miteinander und das wollte ich damit sagen, wir sind alle divers, wir sind alle eine Gemeinschaft und müssen eben schauen. Und das finde ich eben so cool, wie du das eingangs formuliert hast. Es geht um die Individualität, es geht um die Lebensumstände. Und da muss man schauen, dass das matcht. Und das bedarf, und da gibt es ja einige Herausforderungen, und die muss man halt wirklich proaktiv angehen und nach Lösungen suchen, damit das funktioniert.
Und es bedarf auch Aufklärung, warum einzelne Gruppen Förderung brauchen. Bei mir kommt es oft immer öfter unter, dass auch Männer sagen, wieso machst du nur Female Empowerment? Wieso machen jetzt alle Female Empowerment? Was ist mit den Männern?
Viele Ungleichgewichte, Vereinbarkeit, Familie, Beruf und da.
Und wir dürfen nicht davon ausgehen, dass nur weil wir in dieser Bubble unterwegs sind und wir wissen, was die Themen sind, dass das jeder und jede da draußen so auch sieht und so versteht.
Genau, und da ist noch ein ganz spezielles Thema, das ich auch selber zu wenig adressieren kann und auf das gerne vergessen wird oder nicht gerne, sondern was häufig vergessen wird. In der FACC, wir sind ungefähr ein Drittel unserer Kolleginnen sind White Collar, sprich Angestellte. Zwei Drittel sind Blue Collar. Ganz viel, also Arbeiterinnen und Arbeiter, ganz viel, was wir diskutieren, passt voll gut in die Angestelltenwelt. Wir müssen mal anfangen, auch noch ernsthafter über die Menschen zu diskutieren und deren Lebensumstände, die eben, jetzt sage ich es so flapsig, die wirklich noch die Arbeit machen, die gehen ganz gern unter. Und das sind durchaus auch so Themen, wo eben, wie gesagt, das sind keine Unsichtbarkeitsmomente, aber das ist auch wieder sowas, wenn ich selber auf Bühnen stehe und über irgendwas rede und dann denke, ja, aber verdammt, den Aspekt hast du wieder vergessen zu adressieren. Ja? Und das passiert uns, glaube ich, allen ganz gerne und oft, dass wir Themen, wenn ich es jetzt negativ sagen wollte, aus dem Elfenbeinturm raus diskutieren. Für unsere eigene Bildungsschicht, für unser eigenes Karrierelevel, auf dem wir sind. Aber never forget the base.
Gelten eure 300 Arbeitszeitmodelle auch für die Blue Collar, auch für die Arbeiter und Arbeiterinnen?
Das beinhaltet alles. Aber wenn ich in einem Schichtbetrieb bin, bin ich in einem Schichtbetrieb.
Ja, schwierig, ja.
Aber eben, wie gesagt, ich glaube, auch da könnte man noch innovativer sein.
Wie erreicht ihr jetzt das Stichwort interne Kommunikation? Wie erreicht ihr Blue Level? Wie erreicht ihr alle Levels hier?
Es ist ein schwieriges Thema, an dem wir ständig arbeiten und versuchen, uns zu verbessern. Ich meine, alleine wenn du jetzt sagst, du hast Menschen aus 45 Nationen, in welcher Sprache willst du denn das machen?
Genau.
Zum Beispiel. Und deshalb, nein, wir haben nicht die Patentlösung. Wir haben unterschiedlichste Kanäle. Wenn wir beispielsweise Informationen haben, die wirklich die Gesamtbelegschaft betreffen, dann haben wir sozusagen wirklich, das ist dann kein Intranet, sondern es ist quasi ein Intranet, das die eigenen Unternehmensgrenzen verlässt, dass auch die Arbeiterin auf ihrem Smartphone auch Zugang auf diese Informationen hat. Dieses Ding bieten wir auch in unterschiedlichsten Sprachen an. Ist das aber wirklich der richtige Kanal, der alle trifft?
Ja, es ist eine totale Herausforderung.
Nur als Beispiel gesagt. Ja, und natürlich haben wir auch Mitarbeiterbroschüren, Mitarbeiterzeitungen. Aber ist das perfekt? Nein, wahrscheinlich noch nicht. Man muss kontinuierlich dranbleiben. Das ist eine dieser Hoffnungen. Ich bin nur sehr wenig technologiegläubig, obwohl ich als IT-Chef auch hier sitze. aber das ist eine meiner wenigen Hoffnungen, wo ich glaube, dass dieses ganze AI, KI-Zeugs hoffentlich wirklich manche Hürden nehmen kann. Weil da habe ich so die Vision, dass wir irgendwo eine Technologielösung auch produzieren können. Läuft bei uns unter dem Stichwort oder Codenamen Lena, dass ich irgendwann zu der Lena gehen kann und in meiner Muttersprache, egal welche das ist, die Lena fragt, hey, wie ist denn mein Arbeitsplan für nächste Woche? Wie ist mein Resturlaub? Von der Arbeitsanweisung bis, dass ich endlich in meiner Muttersprache mit jemanden interagieren kann und eine vernünftige Antwort in derselben Sprache zurückkriegen. Und das ist was, wo ich glaube, da haben wir mit Technologie eine Chance, dass wir noch besser werden.
Genau. Gut, dann stellen wir da jetzt noch ganz kurz die letzte Frage aus unserem Sichtbarkeitsquickie und dann, glaube ich, müssen wir eh schauen.
Wir sind schon gut, dass du die Zeit immer so unter Kontrolle hast. Ja. Ich würde ja ewig quatschen.
Es ist ja wirklich so spannend. Hast du ein Sichtbarkeitsvorbild?
Sichtbarkeitsvorbild, ich habe wirklich lang drüber nachgedacht und es fällt mir irrsinnig schwer, zu sagen, wirklich Vorbild, das ist so ein mega, mega großes Wort. Wen ich tatsächlich cool finde, ich habe unlängst gesagt, ich glaube, du bist die Einzige, die mir gerade einfällt, die auf noch mehr Hochzeiten rumtanzt wie ich, das ist die Christine Wallmüller. Das ist eben diejenige, die mich auch zu den Women in ICT gebracht hat. Das ist übrigens auch das zweite, das zweite Ding, auf das ich so ein Ansteck bin. Das ist quasi die Women in ICT-Botschafterin, die ich immer mit dabei habe. Und die ist halt wirklich, sie ist am AIT und macht dort einen tollen Job. Sie ist bei diesem Verband österreichischer Softwareinnovation dort neben der Pressearbeit, die sie für den gesamten Verband macht, für die Special Interest Group zur Frauenförderung, steht sie an der Spitze und ist da wirklich von Politik bis zu Wirtschaftsunternehmen kreuz und quer durch allen Communities vernetzt. Und also keine Ahnung, ich glaube, die Christine gibt es öfter als einmal, weil sonst ging sich das nicht aus. Ja.
Ich hätte nur noch kurz dazu gesagt, was noch wichtig ist, nachdem die Community das nicht sieht, dass du gerade als zweites Symbol eine kleine Visitenkarte gezeigt hast von dem Ganzen.
Genau, und den Pin-Up auf der
auf der blitzblauen Sakko-Jacke.
Super schöne Sakko-Jacke.
Genau, und es steht tatsächlich eben auch da Alexander Huchmeier, Women in ICT-Botschafterin. Also das ist, ich habe übrigens auch, das hätte ich auch gesagt, die Masterarbeit hätte ich mitnehmen können. Ich war damals schon subversiv irgendwie. Meine Masterarbeit habe ich in weiblich geschrieben. Also irgendwie war ich schon immer speziell.
Ah, cool. Da machen wir mal eine Lesung mit ihm.
Sie ist irrsinnig langweilig zu lesen, sorry, aber sie ist zumindest in weiblich geschrieben.
Ja, super coole Idee.
Ja, du als Botschafterin, vielleicht hast du abschließend noch ein paar Worte für unsere Zuhörerinnen. Mhm. Das darf Mut machen, das darf stärken, das darf eine Weisheit sein, irgendwas, was du noch mitgeben möchtest.
Ja, also eine meiner Kernbotschaften an alle da draußen, geschlechterunabhängig, aber im Speziellen trotzdem an die Frauen ist, vertraut euch. Ja? Und das Fair sozusagen in Klammern, traut euch mal selber und vertraut auf euch selber und vertraut auch auf anderen. Ja? Wir haben irgendwie schon so eine Misstrauenskultur irgendwie auch in Österreich, auch zu Recht, ja, irgendwo. Aber was ich erlebe, ist, es gibt demografischen Wandel und Krisen sei Dank immer mehr die Challenge, dass man Menschen, die was erreichen wollen, auch braucht. Und das Erreichen, und das ist mir da auch wichtig, erreichen heißt nicht immer die Oberchefin von irgendwas zu werden, sondern einfach auch nur der Schritt zu sagen, ich bin unzufrieden mit dem Leben, wie es heute läuft beruflich. Es gibt da draußen Leute, die euch eine Chance geben, die das ernst meinen. Ja, das ist ein irrsinnig großer Schritt, das ist ein Wagnis. Du hast mit ganz, ganz vielen Menschen wahrscheinlich zu tun, die dich versuchen zu überzeugen, dass du eh zufrieden sein sollst und so weiter mit dem, was du hast. Aber bitte sehr ehrlich zu dir selber, zieh einen Strich drunter und wenn es dir überwiegend über einen gewissen Zeitraum einfach nicht gut geht in einer Situation, dann probier's doch bitte zu verändern.
Wie du so schön gesagt hast, es zählt die Bereitschaft. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
So ein schönes Schlusswort und wir dürfen nicht vergessen, wie viel Zeit unseres Lebens wir in der Arbeit verbringen. Ja. Deshalb umso wichtiger, dass wir was machen, was uns glücklich macht und erfüllt.
Ja, und das dann im noch dazu gesagt, also ich wehre mich mittlerweile wirklich auch gegen dieses Thema Work-Life-Balance. Es geht darum, dass wir ein hoffentlich überwiegend zufriedenes Leben führen und zu dem Leben können Partnerinnen und Partner, Kinder, Freunde, aber eben auch Arbeit, Kolleginnen und Kollegen, das alles ist Leben. Und am Ende des Tages liegt schon an uns selber auch, dass wir so gut wir können schauen, dass wir dazu beitragen, dass das eben ein zufriedenes Leben ist.
Danke, lieber Alex.
Dankeschön.
Gerne, danke euch.
Und wenn wir euch nun viel Lust gemacht haben auf mehr Let's Get Visible, dann freuen wir uns, euch bei unseren Live-Events zu begrüßen. Das nächste Event, das ist das große Festival im November. Am 22. November 2024 haben wir auf 3 Bühnen Angebot für Angestellte, Selbstständige und Unternehmerinnen, alle Frauen im Job oder die, die sich gerade umorientieren. Auch die Männer sind herzlich willkommen. Auf 3 Bühnen haben wir für euch Keynotes, Workshops und Panel Talks. Lasst euch das nicht entgehen und holt am besten jetzt schon euer Ticket zum Early Bird Preis auf www.letsgetvisible.at. Wir freuen uns, euch hoffentlich ganz bald persönlich sehen zu dürfen.